Wir beten den Überwinder Jesus, Tod und Teufel, Sünde und die Welt und die Pharisäer und Schriftgelehrten. Niemand konnte Jesus halten. Sie haben ihn gekreuzigt, aber er hat den Tod überwunden. Jesus, du lebst. Und weil Jesus lebt, leben wir auch morgen. Halleluja. Jesus, du bist unser Sieger. Jesus, du bist unser Überwinder. Jesus, du bist der starke, mächtige Held. Und wir schließen uns dir heute Abend an. Mit dir wollen wir vorwärts gehen. Preise Gott. Preise ihn. Bete ihn an. Und je mehr du Gott lobst und preist, desto mehr wirst du seine Herrlichkeit in deinem Leben bekommen. Desto mehr der Sieg Jesu wird reell in deinem Leben. Je mehr du den Sieger von Golgatha preist. Jesus Christus. Der Tod hat alles versucht, der Teufel hat alles versucht, aber er hat gesiegt. Das Lamm von Juda, oh, der Herr hat gesiegt. Halleluja, halleluja. Wir werden angegriffen, aber den Herrn kann niemand angreifen. Uns wird widerstanden, aber dem Herrn kann niemand widerstehen. Preis Gott, du bist Sieger. Jesus, du siegst. Das Licht ist stärker als die dunkelste Finsternis. Jesus ist Sieger über Krankheit, Tod und Teufel. Wir beten dich an. Der Herr ist gut. Deine Güte, Herr, währet ewig. Und deine Wahrheit für und für. Und heute Abend sagt der Herr zu irgendjemand, mein Kind, fürchte dich nicht. Ich bin derselbe. Ich bin der Unveränderliche. Ich vor Urzeiten war, der ich nach der Auferstehung war und ich bin derselbe heute in deinem Leben. Fürchte dich nicht. Meine Gnade und meine Güte geht mit dir. Mein Erbarmen ist immer noch dasselbe. Und ich habe Gnade mit allen, die sich mir nähern und die mich suchen, denen will ich mich offenbaren. Suche mich, spricht der Herr, und du wirst leben. Suche mich, und du wirst leben. Und du wirst heilen. Und du wirst frei werden. Suche mich. Suche nicht irgendetwas, sondern suche mich. Und du wirst die ganze Fülle meiner Herrlichkeit bekommen. Suche mich. Lass uns zusammen sagen, lieber Herr, wir suchen dich. Wir brauchen dich. Ohne dich können wir gar nichts tun. Ich komme zu dir, Herr Jesus. Und sei bei mir nicht nur mein Gast, sondern sei mein König, sei mein Herr. Bestimme du mein Leben. Kraft Gottes, komm du jetzt über mir. Komm in diese Versammlung und beseitige alles, was nicht von Gott ist. Nimm alles gefangen, was Finsternis ist. Heiliger Geist, übernimm du diesen Gottesdienst. Inspiriere dein Wort und mach uns stark. Im Namen Jesu. Halleluja. Danke, Jesus. Bet ihn an. Bleib in der Anbetung. Oh, Glory, Shikatara, Masadara, Marashite. Preise Gott in Sprachen. Preise Gott im Sinn. Preise Gott in deine Worte. Gott will gepriesen werden, Geschwister. Je mehr wir Gott preisen, desto mehr kriegen wir von ihm. Danket mir, lobet mir, sagt der Herr. Betet mich an und ich will die Fenster des Himmels über dein Haus, über deine Familie, über dein Leben aufschließen, spricht der Herr. Preise mich. Lehre, oh Gott, uns richtig, dich zu loben und zu preisen. Gib uns eine freudige Zunge. Gib uns Begeisterung, Vater. Nimm die Fesseln, nimm die Gefangenheit von uns weg und die Befangenheit. Herr, wir preisen dich im Geist. Oh, Glory, Glory, Glory. Heilige Salbung, komm jetzt in unsere Mitte und erfüll diesen Raum. Schau nicht zurück. Schau nicht auf das Negative. Schau nicht auf das Traurige, Depressive und Bedrückende. Schau nicht auf die Fallen, die der Feind dir gestellt hat. Schau auf mich. Ich führe dich in die Freiheit, spricht der Herr. Ich bringe mein Heil in deinem Leben hinein. Ich will dein Leben festigen. Ich will dein Leben begründen. Und ich gebe dir Rückhalt und ich gebe dir Halt und Haltung, spricht der Herr. Ich gebe es. Es kommt von mir, nicht von Menschen. Es kommt nicht durch menschliche Worte, sondern durch die Kraft meines Heiligen Geistes. Meine Kinder, werdet voll meines Geistes, gerade jetzt. Oh, Mataramasande, je mehr du in Zungen preist, je mehr du in Zungen Gott anbetest, desto mehr Salbung kommt in dein Leben hinein. Oh, la ramashida, la ramasanda, la ramashida, ribara brasida, la ramashidi, isiniga la ramashida, la rasila rasire si. Oh, deine Herrlichkeit kommt in uns, deine Ewigkeit kommt in uns, deine Göttlichkeit kommt in uns. Öffne dich dem Herrn, verschließe dich nicht, verkrampfe dich nicht, du sollst ein neues Herz bekommen. Neue Herzmuskel. Der Herr gibt dir ein fröhliches Herz. Ein fröhliches Herz gibt der Geist des Herrn. Halleluja. Fröhliches Herz brauchst du heute Abend. Einen fröhlichen Geist will der Herr dir heute Abend schenken. Sehe, was Gott für dich heute vorbereitet hat. Sehe das Wunder schon, wie dein Leben überstülpt. Sehe das Wunder, wie deine Seele erfüllt. Sehe das Wunder, das ich deinem Hause schenke. Sehe das Wunder bereits jetzt auf dich zukommen. Empfange das Wunder im Geist. Empfange das Wunder der Güte und der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes jetzt. Oh, la shandara sili, uriari, ilaramam. Die Zeit kommt, Geschwister, wo wir einfach den Herrn fragen, was wir essen sollen, wo wir wohnen sollen, was wir anziehen sollen, mit wem wir was zu tun haben und mit wem wir was nicht zu tun haben. Wir müssen den Herrn viel mehr fragen. So, deshalb, die Kleider Jesu haben so eine Kraft gehabt, wenn man den Saum seines Kleides berührte, dann ist man geheilt geworden. Umgekehrt genau das Gleiche. Also, diesen Gedanken, das ist nicht von ungefähr. Wenn Menschen, die nicht mit Gott in Ordnung leben, egal, ob es sind, ob Zigeuner oder wer es auch immer sein mag, was glaubst du, wie viel Magie, wie viel Zauberei, wo dieser Mantel überall gewesen ist? Wo dieser Mantel überall gewesen ist, mit welchen Leuten die Frau oder die Person Kontakt hatte. Und diese Kontakte nimmst du alle auf. Mit denen verbindest du dich und dann wunderst dich, bei mir ist der Teufel los. Du hast den Teufel eingeladen. Der Teufel hat seinen Handschuh bei dir liegen gelassen. So, und du staunst, wo kommt das alles her? Lieber bist du nackt, lieber frierst du, lieber hast du Probleme und weißt nicht ein noch aus und bist rein und koscher, anstatt dass du dich versündigst. So, wir sollen nicht vermischen. Göttliches und Ungöttliches, Gutes und Schlechtes. Wir sollten als Volk Gottes heilig und rein sein. Das ist unser Gebot. Aber ich danke dir für diesen Tipp und den Impuls. Und wir können uns manche Krankheit sparen, manche Belastung sparen, wenn wir geradeaus unseren Weg gehen. Keine Kompromisse. Volk Gottes darf keine Kompromisse machen. Es ist ein heiliges Volk, ein reines Volk, ein gottgeweihtes Volk. Es geht geradeaus. Amen. Okay. Wir nehmen noch ein Opfer auf. Gott möge uns auch da segnen. Ich habe jetzt noch etwas ganz Schönes. Dieses Kreuz habe ich gefunden. Ist das schon eigentlich? Das Kreuz begleitet mich, seitdem ich Pastor bin. Ich habe von einem Bruder, der im Hitlers Zeit Gott gedient hat, und das hat er in seine Tasche. Früher hat er das auseinandernehmen können, in seine Tasche gesteckt. Und wenn er Gottesdienst hatte, hat er hingestellt. Und dann fing er unter diesem Kreuz in der Hitlers Zeit in den Bäckereien hin und her. Bruder Otto Sonder, also mein Vorgänger in Stuttgart Münster, der also lange Gott gedient hat. Im Dritten Reich hat er dann in der Tasche gesteckt sein Kreuz und dann hat Gottesdienst gehalten und also hingestellt auf dem Tisch das Kreuz so und dann Gottesdienst in Backstuben. Vorwiegend dieses Kreuz war es vorwiegend in Backstuben, in den Bäckereien. So, und hat Gott gedient dann. Und als der Bruder dann die Gemeinde und den Kreis mir übergeben hat, hat er gesagt, Bruder, mal tu das, das möchte ich dir anvertrauen. Hat er noch seine Bibel anvertraut, was er noch bekommen hat in der Gefangenschaft von einem anderen Bruder, also Jubiläumsbibel, Stuttgarter Jubiläumsbibel mit Konkordanz und alles drum und dran. So, und das habe ich das Kreuz hier wieder entdeckt. Das war bei mir im Büro lange Zeit zusammengeklebt. Das kann ich nicht auseinandernehmen. So, und hier in diesem Kasten haben wir Gebetsanliegen. Wenn du eine Not hast, bring es Gott. Und ich habe extra dieses Kreuz, bring das unterms Kreuz. Nicht zu Menschen. Menschen können dir nicht helfen, vergiss die Menschen. Aber bring das unterms Kreuz, Jesu Christus, und sag, Herr, hier habe ich meine Not. Egal was es ist, deine Sünden, Lasten verschwinden auf Golgatha. Das ist nicht Golgatha, aber das ist nur ein Symbol dafür. Lasten verschwinden auf Golgatha. Bring nach Golgatha dein Lasten. Das ist unser Golgatha heute. Und das wird uns die nächste Zeit auch Golgatha sein. Und wir legen alles ab in diese Höhle, geben Gott ab und sagen, Herr, nimm du meine Sorgen, mein Kummer, meine Ängste, meine Schwierigkeiten, meine Beschwerden, nimm alles dir hin. Und wir möchten das einfach auch hier im Haus Gottes, in der Gegenwart Gottes lassen. Die Gegenwart Gottes heilt. Die Gegenwart Gottes heilt. Ich muss nicht zu dir nach hinten kommen und dir die Hände auflegen. Die Gegenwart Gottes heilt dich da, wo du bist, an deinem Platz. Sogar in der letzten Reihe. Gottes Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Wir müssen Gott nur eine Chance geben und sagen, Herr, hilf mir. Herr, erbarm dich meiner. Und wenn du Gott um Hilfe rufst oder nur anrufst und du siehst, schreibst du lauter Einser. Und, oder wenn du Gott anrufst, du machst schon gewisse Tritte. So Gott möge uns segnen. Lieber Heiland, wir segnen auch jetzt alle Nöte und Anliegen, die man dir abgeben darf. Lasten verschwinden auf Golgatha. Lass uns das sagen. Lasten verschwinden auf Golgatha. Jesus, wir bringen dir alle unsere Lasten. Und wir lassen die Lasten unter dem Kreuz Jesu Christi. Und wir nehmen sie nicht mehr nach Hause. Amen. Wenn du hier Gott abgegeben hast, aufgeschrieben hast, und dann bitte Gott, dass du nicht mehr daran denken musst. Weißt du, der Teufel ist so raffiniert. Ja, es kommt wieder zurück. Nicht mehr daran denken. Deinen Schmerz, nicht mehr daran denken. Du hast abgegeben. Und was wir abgegeben, haben wir abgegeben. Bitte nehmt nicht nach Hause die Sachen. Auch nicht im Geist. So, der Herr möge uns segnen. Mein Thema heute ist, wenn Gott mit mir ist. Und ich will Gedanken machen über die Gegenwart Gottes. Wenn Gott mit uns ist, kannst alles andere vergessen. Wenn Gott mit uns ist, kannst du ganz allein gehen. Wenn Gott mit uns ist, egal wie die äußeren Umstände sind, da kommst du immer irgendwie durch, wenn Gott mit uns ist. Und da lese ich aus 1. Mose 28, Vers 20 und 22, oder bis 22. 1. Mose 20, das ist die Geschichte von Jakob. Wir werden diese Geschichte von Jakob ein bisschen betrachten, beleuchten. Und da heißt es, und Jakob sagte, wenn Gott mit mir ist und mich hält auf den Weg, den ich gehe, und wird mir Brot zu essen geben und mich bewahrt, so dass ich wieder gesund und in Frieden zurückkomme. Das ist die Geschichte, wo Jakob auf der Flucht ist. Bei Nacht und Nebel das Haus verlassen, hat sich was zu Schulden kommen lassen. Wenn ich wieder gesund, bewahrt und in Frieden zurückkomme, dann soll Gott mein Herr sein, wenn ich in Frieden zurückkomme. Wenn das alles, was ich jetzt vor mir habe, ich weiß nicht, wohin die Reise geht und wie es ausgehen wird, er hat von der Himmelskleider geträumt, wenn das wahr ist, dann soll Gott mein Herr sein. Und dieser Stein, das ich als Kissen benutzte, soll der Grundstein für das Haus Gottes sein. Und ich will von allem, was er mir gegeben hat, den Zehnten geben. Also, wenn das wahr ist, dass Gott mit mir ist, und wir müssen sehen, diesen Stein, den Jakob mitgenommen hat, den hat er gesalbt, und das nicht nur, dass er jetzt ein bisschen Öl drauf gegossen hat, dieser Stein ist etwas ganz Besonderes. Dieser Stein hat ihn 21 Jahre mindestens begleitet, das war sein Kopfkissen. Die Ägypter, wenn du hier ins ägyptische Museum gehst, das ist fast fast in jedem Schaufenster, in jeder Vitrine sind die Kopfkissen der Pharaonen. Die lagen auf schön ausgebettete Steine, Stein als Kopfkissen. Und die lagen gesund anscheinend, und das war sehr gut. Und so ein Stein als Kissen hat Jakob mitgenommen und schlief 21 Jahre wenigstens drauf. Und damit verband er auch eine Vision, eine Schau. Wenn Gott mich wieder zurückbringt, will ich ihm diesen Stein als Grundstein verwenden und will ein Haus Gottes bauen. Jakob steht am Anfang seines Laufbahns, am Anfang seines Lebens, und hier, dieser Stein ist ein Fundamentstein, ein Grundstein für ein neues, anderes Leben. Denn bisher, er hat um Segen gehascht und Segen doch nicht bekommen. Er war immer eine Sekunde zu spät. Er hielt die Ferse seines Bruders fest. Oder dann musste sein Bruder betrügen, um den Segen zu bekommen. Es hat in seinem Leben nie geklappt, wie er es gerne gehabt hätte. Und jetzt ist der Mutterseele allein an der Grenze vom gelobten Land, in das Land der Babylonier, Mesopotamien, und unterwegs begegnet ihm Gott. Erscheint ihm der Herr. Ist Gott mit uns? Das ist die große Frage. Ist Gott mit dir? Weißt du, ja, er ist. Ich habe mich bekehrt. Aber die Frage ist, sind die Zeichen der Gegenwart Gottes mit unserem Leben? Sind die Resultate der Gegenwart Gottes mit uns? Spüren wir wirklich? Wissen wir? Sind wir überzeugt? Sind wir gewiss? Was für Zeichen hast du von der Gegenwart Gottes? Hast du schwarz auf weiß, dass Gott mit dir ist? Kannst du das garantieren? Kannst du schwören, dass Gott mit dir ist? Jakob hat immer diesen Stein dabei gehabt. Hier habe ich drauf gelegen. Hier habe ich geträumt. Hier hat der Himmel die Erde berührt. Hier sind die Engel rauf und runter gegangen. Ich habe diesen Stein und ich gebe diesen Stein nicht dir. Das hat fast wie ein Amulett. Wenn es nicht so groß gewesen, hätte es sich um den Hals gehängt. Aber irgendwo mitgenommen in seinem Koffer, auch wenn alles andere so schwer war, diesen Stein, darauf will ich dem Herrn ein Haus bauen. Jakob war hilflos. Mutterseelen allein. Total aufgeschmissen. Sein Leben war total verfahren. Und gerade in so einer Situation, wo alles total verfahren, alles kaputt war, begegnet ihm der Herr. Ist doch Gott nicht gut?
Gott begegnet Menschen, die in Situationen, wo alles total verfahren ist. Und bei dir und bei uns, wenn irgendwo eine Situation ist, wo alles verfahren ist, dann sind wir Kandidaten für Gott. Ist das nicht herrlich? Kandidaten Gottes. Er ist auf der Flucht, einsam, kaum Überlebenschancen, voller Ungewissheit. Wie geht's weiter? Wie werde ich dort ankommen? Wie werde ich empfangen? Und er ist vom Regen in die Traufe gekommen. Der Laban ist noch schlimmer als sein Bruder Esau. Sein zukünftiger Schwiegervater liegt rein am laufenden Band, wird also betrogen, über den Tisch gezogen. Schlimmer als er selber sogar. Also er lernt in der Fremde 21 Jahre lang schwere Lektionen. Weißt du, wenn du so auf der Flucht bist, über die Grenze musst du nicht weiß wohin, werde ich gute Menschen treffen, werde ich schlechte Menschen treffen, wie werde ich aufgenommen, aufgefangen, wird die Tür offen sein oder wird mir die Tür vor die Nase zugeschlagen werden, wie wird das alles werden? Man kann in der Fremde, und wir geraten, Geschwister, wenn wir nicht Gott auf unserer Seite haben, immer wieder an die Falschen. Und so viele Menschen sind ausgezogen, das Leben zu gestalten, das Leben zu leben, und sie geraten immer wieder an die Falschen. Du willst das Richtige und gerätst an Schweinebauer, wie der verlorene Sohn. Kannst auch zu mir kommen. Flüchtlinge werden gerne ausgenommen. Arme, die sowieso hilfsbedürftig sind, ihnen wird noch das letzte Hemd ausgezogen. Arme, die sowieso Not haben. Jesus ist hungrig, und als Jesus hungerte, kam der Teufel und sagt, da kannst du was machen, mach mal jetzt. Da werden sie reingelegt. Menschen, die Not haben, die sowieso Probleme haben, die sowieso nicht mehr weiter wissen, die werden erst recht abgeschöpft. Das ist die Situation. Und wie wird es mal weitergehen? Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn du Krisen hast, suche zuerst den Herrn. Vergewissere dir, dass Gott an deiner Seite ist. Herr, wenn du nicht mitgehst, ich gehe nicht. Herr, wenn du nicht mitmachst, ich mache nicht mit. Herr, wenn du nicht deinen Armen, deinen Segen dazu gibst, mache ich nicht mit. Wir sollten uns hundertprozentig in jeder Lebenslage, in jeder Entscheidung, was wir vorhaben, uns entscheiden und fragen, ist Gott mit uns? Wenn Gott mit mir geht. Wenn er nicht mit mir geht, dann bleibe ich lieber gar nicht. Oder da gehe ich gar nicht, da bleibe ich lieber da, wo ich bin. Gott arbeitet immer langfristig. Also, Herr, wenn du mit mir mitgehst. Weißt du, wenn Gott mit uns mitgeht und mitmacht und so weiter, immer langfristig, 21 Jahre. Überleg einmal, was war dein Leben vor 21 Jahren? Geh mal zurück, 21 Jahre. Denk mal 21 Jahre. Wo warst du vor 21 Jahren? Was hast du vor 21 Jahren gemacht? So, eigentlich das, was du heute bist, ist irgendwo in die Wege geleitet worden vor 21 Jahren. Oder teilweise 7. Alle 7 Jahre wiederholt sich das Leben irgendwo. Erneuern sich deine Zellen und so weiter und erneuert sich der Mensch. Wo warst du vor 7 Jahren? Wo warst du vor 21 Jahren? Ich denke, diese 21 Jahre, Josef in Ägypten, bevor er auf den Thron kam, vor 21 Jahren hat Gott alles in die Wege geleitet. Was heute in deinem Leben passiert, was in meinem Leben passiert, vor 21 Jahren. Gott ist der, die Weichen stellt in unserem Leben. Gott ist der, alles so langfristig im Voraus plant und mitdenkt und vorsieht. Deshalb, wir haben diese vorlaufende Gnade Gottes. Was haben wir? Das ist was Gewaltiges. Diese vorlaufende Gnade Gottes, dass Gott im Voraus irgendwo Josef nach Ägypten verkaufen lässt, denn in 21 Jahren wird so eine Hungersnot sein über die ganze Welt, dass fast die ganze Welt zugrunde geht, es sei denn, in Ägypten gibt es Brot, und Gott hat deshalb, nur um die Kinder Jakobs zu retten, hat er Josef nach Ägypten verkauft. Und er hat sich gefragt, was ist mit mir los? Hier, Gott wollte, dass das Land bevölkert wird, und dass Lea und Rahel gefunden werden, entdeckt werden, dass sie die Mütter des Volkes Gottes werden. Jakob muss nach Ägypten, nach Mesopotamien fliehen. Wenn Gott mit uns ist, dann hat Gott sich viel Zeit genommen. Gott ist nicht wie der Teufel. Der Teufel hat keine Zeit. Der Teufel kennt nur Eile. Deshalb ist es ganz arg wichtig, Geschwister, dass wir nichts unter Zeitdruck machen. Der Teufel drückt die Zeit. Schnell, 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 schnell. Der Herr hat sehr viel Zeit. Gottes Mühlenmalen langsam, aber trefflich fein. Lass dir Zeit, nimm dir Zeit und nicht das Leben. So viele ruinieren sich, machen sich kaputt, weil sie Zeit sich nicht nehmen. Zeit für die Arbeit Gottes. Gott nimmt sich für sein Werk sehr viel Zeit, er lässt sich sehr viel Zeit, und uns geht oft die Geduld dabei aus. Kann er nicht schneller? Wir möchten immer so McDonald's, schnell, Fast Food. Noch gar nicht bestellt und schon geliefert. Betrüger arbeiten statt. Heute war bei mir so einer, der wollte irgendwas mir verkaufen. Und dann habe ich gesagt, geben Sie mir ein Prospekt, dass ich mir studieren kann. Ich möchte mich mit der Sache beschäftigen. Ich brauche die Sache. Aber nein, das kann ich. Sie müssen sofort bestellen, sonst nachher geht der Zug weg und so weiter. Wir wissen nicht, wie viel. Weißt du, habe ich gesagt, Dankeschön, auf Wiedersehen. Gott segne Sie. Weißt du, die Betrüger arbeiten immer schnell, 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 schnell. Und alles, was schnell ist, ist vom Teufel. Gott lässt sich Zeit. Wenn Gott mit dir ist, hast du auch sehr viel Zeit. 21 Jahre. Was sind 21 Jahre? Was sind 7 Jahre? Keine Zeit. Immer wenn Menschen sagen, keine Zeit, da ist sowieso nichts Gescheites dahinter. Menschen, wenn Gott mit jemandem geht und so weiter, wenn Gott mit jemandem arbeitet, dann hat man sehr viel Zeit. Da hat man die ganze Ewigkeit vor sich. Bevor die ganze Geschichte hier passierte, hat Jakob einen Wunsch in sich gehabt. Ich möchte der Gesegnete sein. Ich möchte, dass Gott mit mir ist. Ich möchte der Erbe der Väter sein. Ich möchte, dass irgendwo mal heißt, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und nicht der Gott Esaus, sondern der Gott Jakobs. Ich möchte, dass der Gott mein Gott ist. Aber das ist ein paar Sekunden zu spät gewesen. Aber was ist bei Gott ein paar Sekunden? Was ist bei Gott ein paar Stunden? Was sind bei Gott ein paar Jahre? Wenn du denkst, ich bin zu spät aufgestanden, zu spät aufgewacht, zu spät zum Glauben gekommen. Wir haben in der Bibel eine ganz interessante Passage. Die einen sind morgens um 5 Uhr zur Arbeit gekommen, die anderen mittags um 11 Uhr, der anderen nachmittags und der andere eine Stunde vom Feierabend. Und was ist passiert? Alle haben den gleichen Lohn bekommen. Das ist nichts, das ist also unsozial eigentlich. Ungerecht, würden wir sagen. Aber wir kriegen bei Gott alle den gleichen Lohn. Und weißt du, was das ist? Erlösung. Erlösung. Alle bekommen den gleichen Lohn. Erlösung. Also wir müssen nicht schuften für unsere Erlösung. Ob du jetzt, natürlich ist es ungerecht. Der um 5 Uhr morgens schon angefangen hat und die ganze Hitze da erduldet und ertragen hat und den ganzen Stress, der hat viel mehr geschuftet. Ist aber sein Problem. Er hätte nur ein bisschen gewartet. Aber es gibt Leute, die nicht warten können. Die denken, die können für Gott nicht genug machen. Die können nicht mit Gott, die können nicht genug arbeiten und schuften. Wir sollten uns Zeit lassen, wenn es auch geht, um Gott zu dienen. Weißt du, wenn du Gott dienen solltest, dann wird Gott dich am Schopf nehmen und dich dorthin bringen, wo er dich haben möchte. Glaubst du das? Aber weißt du, bei so kurzen Haaren geht es nicht so. Das merkst du. Deshalb sitzt du auf deinem Stuhl. Da musst du schon einen Schopf haben. Deshalb brauchst du einen Schopf. Weißt du, und Gott nimmt uns am Schopf. Weißt du, wenn ich so die in der Tierwelt sehe, dann packt die Mutter das Tier so am Genick da und schüttelt es durch und nimmt mit aus der Höhle. Wir ziehen heute um und so wird da einer nach dem anderen so rüber transportiert von Kätzchen oder Hundchen oder Häschen. Am Schopf nehmen. Gott bringt uns dorthin, wo er uns haben möchte. Wenn Gott mit uns geht. Gott ist mit Josef noch ans Ziel gekommen. Gott ist mit Moses ans Ziel gekommen. Gott ist mit Paulus ans Ziel gekommen. Gott ist mit all den Propheten ans Ziel gekommen. Gott ist mit all den Männern und Frauen der Geschichte. Und ich komme auf einen Punkt zu sprechen. Wenn Gott mit uns geht, wird er mit jedem von uns zum Ziel kommen. Halleluja. Interessant ist, dass Jakob geworden ist, sind die Gebete der Eltern. Ich kann mir vorstellen, dass die Mutter und der Vater ihn losschickte, Gott segne dich, Gott schütze dich. Es ist nicht so heilig und nicht so großartig wie die Gebete der Eltern. In der Bibel heißt es, der Segen der Eltern baut der Kinder Häuser. Und deshalb steht auch in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren. Und es ist das einzige Gebot, das Verheißung hat. Alle anderen Gebote kannst du vergessen, bringen dir nichts. Lohnen sich, ob du sie hältst oder nicht hältst, hast nichts davon. Freut sich der eine oder der andere vielleicht. Was hast du davon, wenn du keine anderen Götter hast? Was hast du davon, wenn du nicht die Ehe brichst und so weiter? Aber Vater und Mutter, und weißt du, auf diesem Gebot liegt ein ganz großer Segen, auf dass du lange lebst im Lande und es dir wohl gehe. Warum dir so schlecht geht, frag dich, wie sieht's mit dem Vater und Mutter aus? Ob selbst wenn sie schon tot sind. Was für Achtung hast du über Vater und Mutter? Der Alte. Weißt du, das ist nicht der Alte oder die Alte. Das sind Gaben Gottes, das sind Könige. Und wie behandelt man Könige? Und du hast nur einen Vater, eine Mutter. Und das gilt nachher auch aufs Geistliche übertragen. Wie reagierst du deinem geistlichen Vater, der dich zum Herrn geführt hat? Wie reagierst du deiner geistlichen Mutter, die dich begleitet und betreut hat? Wie stehst du zur Gemeinde? hat so viel zu sagen auf sich. So, die Gebete der Eltern haben Jakob begleitet, auch in der Fremde. Und sobald er das Land verlassen hat, hat Gott die Kontrolle und die Führung über den Jungen übernommen. Die Eltern konnten den Segen aussprechen über das gelobte Land. Aber da hörte der Segen auf. Gott ist herrlich an den Grenzen Israels. Aber jetzt geht doch der Lümmel über die Grenze. Geht über den Jordan, geht nach Mesopotamien, ein fremdes Land. Und da übernimmt Gott die Führung. Du kannst auf deine Kinder bis zu einer gewissen Weise aufpassen. Aber dann hört's auf. Dann bist du an die Grenze gestoßen. Du kannst auf deinen Partner, deine Partnerin ein Stück weit aufpassen. Aber dann, wenn sie über die Grenze gehen, Grenzerfahrungen machen müssen, kannst du mit ihnen nicht mehr mitgehen. Dann kann nur der liebe Gott die Grenzerfahrungen. Du kannst ihn begleiten bis zur Operation, aber nach der Operation und während der Operation muss Gott die Kontrolle übernehmen. Und dann geht's erst weiter. Und du kannst nur Gott übergeben. Und sie haben das Kind Gott übergeben. Hast du schon deine Kinder Gott übergeben? Gott abgegeben? Übergeben? Weißt du, was das heißt? Herr, nimm du das. Und dann die Klappe zu. Jetzt, lieber Gott, hast du das. Das ist meine, den und den habe ich Gott abgegeben. Hast du Gott dein Kind abgegeben? Oder jammerst du immer wieder und klagst immer wieder und murrst immer wieder und diskutierst mit Gott und machst ihm Vorschriften, Herr, mach so, mach so. Eigentlich, wenn du Gott abgegeben hast, solltest du nur Danke sagen. Danke, Herr, dass du mein Kind abgenommen hast. Jetzt habe ich eine Last weniger. Jetzt habe ich eine Sorge weniger. Jetzt habe ich ein Problem weniger. Ich habe es dir abgegeben. Wenn du Gott die Sachen abgegeben hast, dann kannst du danken. Das sollten wir tun, aber dann auch bei ihm lassen. Nicht mehr anrühren. Das belastet dich nur. Und wenn du das vom Herrn nochmals zurücknimmst und angenommen, du hast Gott abgegeben und dann nimmst du es doch noch nach Hause und machst dir doch noch Sorgen und machst dir noch Gedanken. Weißt du, du zerbrichst den Kopf. Und warum viele Gotteskinder scheitern und nicht mehr drüber hinaussehen ist, weil sie die Sachen mit nach Hause nehmen. Die geben die Sachen Gott nicht ab. Du willst was abgeben, okay? Dankeschön. Lieber Gott, du weißt es. Wir geben es dir ab. Und wir lassen das auch dort. Geschwister, das ist nur ein Symbol. Ich lasse es bei Gott. Die Rebekka hat es bei Gott gelassen. Mein Jakob sei ihr Lieblingssohn. Und die hat so viel Schaden angerichtet, die Rebekka, mit ihrer Voreiligkeit. Immer so dem lieben Gott nachhelfen wollen. Die Mütter meinen es gut, wollen dem lieben Gott nachhelfen, bauen Mist, zerstören eine ganze Familie hier, weil sie dann sagt, ja, ich nehme die ganze Schuld auf mich dann, Rebekka. Gott abgeben. Betende Eltern, wenn du die hast, danke Gott dafür. Dir kann nichts Besseres passieren als betende Eltern. Wer Fürbitter hat, oder hat Grund zum Danken. Weißt du, wenn du vielleicht keine Eltern mehr hast, dann such dir ältere Schwester, älteren Bruder und sag, bitte bet für mich. Kannst du nicht für mich adoptieren? Also ich meine, so geistlich adoptieren. Wir sollten es eigentlich auch geistlich adoptieren. Ich adoptiere dich. So, ich übernehme die Patenschaft. Ich adoptiere dich und jetzt möchte ich einfach für dich denken und an dich denken. Solange ich lebe, ich habe sowieso nicht viel zu tun und so weiter, jetzt denke ich an dich und ich bete für dich. Du brauchst Menschen, die für dich beten, die an dich denken, die dich adoptiert haben als Sohn oder Tochter. Und wir sollten so weit gehen, dass wir irgendjemand adoptieren. Nicht nur, dass wir Gott abgeben und alles. Nein, ich übernehme jetzt die Last. Betet für mich, sagt Paulus immer wieder. Dass wir einfach helfen. Guck mal, jetzt hat er Kämpfe. Dass wir mal nachfragen. Dass wir nachfragen, wie geht's dir? Oder was machst du, dass wir für jemanden uns interessieren? Adoptier. Und die Einsame, sagt die Bibel, soll 1000 Kinder haben. Du kannst durchaus 1000 Adoptionskinder haben. Du kannst das Waisenhaus haben. Adoptier jemand. Und ich appelliere dich hier in der Gemeinde. Lass uns Gemeinde Jesus sein. Lass uns einander adoptieren. Ich weiß nicht, wer mich adoptiert. Da würden alle adoptieren. Nein, adoptiere jemand, der niemand adoptieren würde. Und mach aus dieser Person etwas. Mach aus dieser Person, investiere dich in diese Person, leg alles hinein in diese Person, adoptiere jemand. Damit lass dir von Gott zeigen, wen du adoptieren solltest. Für wen du Gebetspartner, Partnerin werden solltest. Wen du auf die Hände tragen solltest. Wen du in den Himmel begleiten solltest. Ich habe keinen Menschen. Weißt du, weil wir so viele Egoisten haben. Wenn du jemand adoptierst, dich wird auch jemand adoptieren. Glaub mir das. Aber lass uns anfangen, einander zu adoptieren in der Gegenwart Gottes. Erst mal von Gott zeigen lassen. Du sollst jetzt niemand adoptieren, wo du Schwester sollte Schwester adoptieren. Nicht, dass sie nachher noch geistige Verwandtschaft aufbauen und Beziehungen aufbauen. Es kann sein, dass du einen Mann adoptierst als Frau oder umgekehrt. Nein, ich denke zuerst mal Schwester, Schwester, Bruder, Bruder. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir so einander adoptieren. Und dass wir, und ohne Hintergedanken. Weißt du, es ist gefährlich, wenn wir anfangen, einander zu adoptieren mit Hintergedanken. Da könnte was draus werden. Nein. Adoptiere jemand, wo nichts draus werden kann. Wo du kein Dankeschön bekommst. Wo du nur Ärger bekommst. So ein Waisenkind aus dem Waisenhaus verkommen und so weiter. Weißt du, kaputt und krank und so weiter. Da musst du so viel investieren in so ein Waisenkind zuerst mal, wenn du adoptierst. Also adoptiere jemand, der wo wirklich nichts da ist, wo Hopfen und Malz verloren ist. Adoptiere so ein Menschenkind. Ich appelliere das. Nicht mein Thema heute. Aber der Heilige Geist führt uns in diese Richtung. Weißt du, wir wollen immer konsumieren, immer gesegnet werden. Adoptiere irgendjemand hier aus unserer Reihe, jemanden, den du mal kennst, dem du mal begegnet bist, den der Herr dir über den Weg geführt hat. Fang an, so für Menschen zu beten. Werde Vater und Mutter in Christus. Das ist unsere große Berufung. Unsere Berufung ist nicht nur Konsumenten des Herrgotts zu sein. Du kriegst so viel, wenn du irgendjemand adoptierst. Und wir brauchen Väter und Mütter in Christus. Wir haben für zu wenig Volk Gottes, hat Zuchtmeister. Da kommen Leute und die sagen ganz genau, was du tun und lassen solltest. Die machen die Vorschriften, die korrigieren dich, die wollen alle Aposteln, Propheten, Evangelisten und Lehrer sein. Pfeif auf alles. Die brauchen wir gar nicht. Da haben wir schon Apostel genug gehabt. Wir haben 12 Apostel, das reicht uns vollkommen. Wir haben Evangelisten gehabt und so weiter. Was wir brauchen in der Gemeinde heute, in diesen letzten Tagen, wo wir leben, Väter und Mütter in Christus. Unsere Welt ist krank. Unsere Welt ist verzogen. Unsere Welt ist kaputt. Unsere Welt leidet. Und wir haben keine Väter. Wir haben Mutterseelen allein Menschen, die niemand haben. Väter und Mütter in Christo werden. Das ist unser Beruf. Wenn Gott mit dir ist, wirst du Vater und Mutter. Und wenn du Vater und Mutter nicht wirst, dann hast du deine Berufung verloren. Denn unser Auftrag als Menschen sind, seid fruchtbar, mehret euch und macht euch die Erde untertan. Also wenn du Vaterschaft und Mutterschaft vernachlässigst und das nicht für wichtig achtest und sagst, das geht mir nicht mehr draus, da bin ich schon drüber hinaus. Nein, die Zeit ist es, sogar im hohen Alter. Isaac kam im Alter, da ist Abraham schon bald 100 Jahre alt gewesen. So sogar die Alten können Isaaks und Ismaels noch kriegen. Beides gehört zur Familie Gottes. Adoptier jemand. Also, vergessen wir es. Du weißt, was zu tun ist. Und jetzt, ich mache den Standesbeamten, denn ich trage das nachher ein, für wen du betest oder für wen du adoptiert hast. In dieser Nacht, als Jakob niemand hatte, hat Gott ihn adoptiert. Und ich dachte, mit dir will ich sein, mit dir will ich Geschichte machen. Und in diesem Traum ist Gott Jakob begegnet. Das war so ein Lichtblick in einer dunklen Stunde. In der dunkelsten Stunde Jakobs hat er einen Lichtblick gehabt und das hat sein Leben begleitet. Und hier griff Gott die Segenslinie auf und sagt, hier mache ich bei dir weiter, Jakob. Jetzt mache ich mit dir Geschichte. Du sollst Stammvater des Volkes Gottes werden. Und ich frage mich manchmal, warum muss so ein Junge wie David, wie Jakob so viel Negatives, so viel Blödsinn machen und so viele Dummheiten begehen? Warum muss es? Weil Gott einen Plan mit ihm hat. Deshalb versucht der Teufel, den Kerl zu Fall zu bringen, wo es nur geht. Dass er sogar sich nicht schämt und sich nicht geniert, den blinden Vater zu betrügen. Ich bin Esau. Und so weiter. Weißt du, der Feind weiß, da liegt ein Segen drauf. Gott hat mit dem was vor. Aus dem wird der Sohn des lebendigen Gottes kommen. Das Heil der Welt wird durch diese Stammlinie kommen. Und deshalb greift der Teufel ganz besonders Berufene extra an. Und Jakob war so ein Berufener Gottes. Und er sollte aus der Bahn geworfen werden, sollte entwurzelt werden, er sollte das aus dem verheißenen Land verjagt werden, er sollte das verheißene Land aus dem Auge verlieren. Also das hat der Teufel abgesehen, damit er ja nicht Gottes Willen tut. Auserwählte Menschen werden manchmal merkwürdig angegriffen, aus der Bahn geworfen. Und wenn du berufene, gesalbte Menschen kennst, die werden so schnell, so leicht aus der Bahn geworfen, weil Gott einen Plan hat. Das ist der Teufel, der hier seine Finger mit im Spiel hat. Auserwählte Menschen gehen manchmal merkwürdige Wege, tun manchmal sogar Merkwürdiges, werden sogar zu Mörder wie Moses. Oder Saul von Tarsus wird zu Verfolger der Gemeinde. Ihr Leben verläuft so merkwürdig, weil Auserwählte einen Plan Gottes in ihrem Leben haben. Und jetzt versucht Laban sogar noch, ihn noch länger festzuhalten. Noch 7 Jahre und noch 7 Jahre. 21 Jahre insgesamt. Also der Teufel versucht Dekade um Dekade, Jahrzehnt um Jahrzehnt, Menschen von der Berufung, von der eigentlichen Berufung abzuhalten. Nochmal 7 Jahre. Jetzt hast du für die Rahel gedient, das kriegst nichts, du musst nochmal 7 Jahre, dann kriegst du die Rahel auch. Und jetzt die Schafe mit Gift kriegst auch nur, wenn du nochmal 7 Jahre dienst. Der Teufel weiß, dich so hinzuhalten. Sein Leben ist voller Turbulenzen, kommt nicht zur Ruhe, kommt überhaupt nicht zur Ruhe, draußen nicht zur Ruhe, kommt auch drin im gelobten Land nicht zur Ruhe. Auch da, der Teufel greift immer wieder die Auserwählten an. Wenn du nicht zur Ruhe kommst, dann bist du auf dem richtigen Dampfer. Ja. Amen. Wenn du Turbulenzen hast, bist du im richtigen Schiff. Wenn du angefochten wirst, bist du auf dem richtigen Weg. Weil das ist der normale Verlauf der Kinder Gottes, des Volkes Gottes. Denn wir gehen von Kampf zu Kampf. Ohne Kampf kein Sieg. Nur schnell die Hand auflegen, Halleluja, Gott segne dich. Das ist zu billig und zu primitiv. Gute Sachen müssen erkämpft, erstanden, erfochten, erbeten, erglaubt, erhofft, all das werden. Weil der Plan Gottes mit ihm ist, weil Gott seine Hand mit dem Jungen hat. Deshalb gibt der Teufel keine Ruhe. Er kämpft und es geht hier um alles. Und dann die letzte Stunde ist wieder zurück. Jetzt steht doch ein Engel im Weg und blockiert ihm den Weg. Und sagt, nein, draußen, wer dieser Engel auch immer gewesen ist, war es der Herr und so weiter, aber steht im Weg, sogar Gott selbst stellt sich im Weg. Gott selbst stellt sich quer. Wir haben so ein schönes Lied gesungen, die Armee Gottes, die marschiert siegend. Also ich habe Anfechtungen gehabt beim Singen, beim diesen Lied singen. Die Armee Gottes marschiert nicht immer siegend. Ich muss es euch ehrlich sagen, also mir geht's, ich weiß, der Sieger ist voran, Jesus geht voran, aber ich muss da ausweichen, da ausweichen, da ausweichen, da ausweichen. Ist los wie Slalom. Von wegen siegreich. Siegreich bin ich erst, wenn ich im Himmel bin. Also von hier siegreich. Aber ich weiß, ich bin siegreich. Ich werde immer siegen. Ich komme nachher, ich werde auch das beweisen, dass unser Leben ein Sieg ist. Aber hier ständig, wir sind in der Schusslinie des Feindes. Wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann singst du falsche Melodie. Turbulenzen sind angesagt. Und in dieser Stunde, wo er so auf der Flucht ist und nichts in der Hand hat, macht er mit Gott einen Vertrag. Gott, wenn du mich wieder zurückbringst, baue ich dir ein Haus. Baue ich dir ein Bethel. Baue ich dir eine Stätte deiner Offenbarung. Interessant ist, die Stadt hieß es, wenn ich so weiter hieß, 1. Mose 28, 18 bis 19, wenn du das weiterlesen willst, da macht er einen Vertrag mit Gott. Wenn ich zurückkomme, werde ich hier ein Bethel, Haus Gottes, Gebetsstätte bauen. So eine Kapelle vielleicht, egal was es war. Aber da heißt es, die Stadt hieß bis zu diesem Augenblick Luz. Die Stadt hieß Luz, L-U-S. Luz ist also ein aramäischer Name, eine fremde Stadt, eine unbekannte Stadt für Jakob damals. Jakob hat nachher später, als er zurückkam, nach 21 Jahren, Bethel draus gemacht. Aber die Stadt, wo das alles passierte, hieß bis zu diesem Augenblick Luz. Und dann zog er weiter. Luz heißt übersetzt vom Aramäischen abwenden. Er hat, als er an der Grenze war, an dieser Stadt, dieses Erlebnis mit der Himmelsleiter hatte, hat er sich abgewandt vom gelobten Land, abgewandt von der Geschichte, abgewandt von seiner Schuld, abgewandt. Er hat gesagt, ich lasse alles zurück, jetzt gehe ich nur nach vorne, Luz. Heißt abwenden. Diesen Punkt müssen wir in unserem Leben haben, wo wir uns von unseren Fehlern, unseren Sünden, unserer Verbitterung, unserer Enttäuschung, unsere alles Negative zurücklassen. Hast du deine Lust gehabt? Solange du deine Lust nicht erlebt hast, kannst du auch kein Bethel erleben. Kannst du diese Stadt nicht umtaufen, Bethelhaus Gottes. Wir müssen uns von unserem Versagen abwenden. Hab Fehler gemacht, hab Böcke geschossen, hab mir was eingebrockt, jetzt lüffle ich die Suppe aus. Lust, die Vergangenheit zurücklassen, sich abwenden von deiner Vergangenheit. Du hast Mist gebaut, sei ehrlich und musst auch nicht verniedlichen und musst auch nichts verheimlichen. Steh dazu und sag, ich habe Fehler gemacht, ich wende mich ab und ich gehe jetzt weiter. Macht, was ihr wollt damit. ich beschäftige mich mit diesen Sachen nicht. Weißt du, wir machen so viele Fehler in unserem Leben, wir müssen lernen, die Sachen zurücklassen. Lust ist abwenden. Es ist eine ganz wichtige Erfahrung im Leben Jakobs. Er ist dem Herrn begegnet, der Herr begegnet gerade in einer Stunde, wo er ganz tief gesunken ist. Er lässt seine negative Erfahrung zurück, übergibt sie Gott. Er lässt sie in den Kasten Gottes. Er nimmt sie nicht mit nach Hause. Er nimmt nicht mehr für die nächsten 21 Jahre, kann er alles vergessen. Der sagt sogar, wenn du mich zurückbringst, werde ich dich als meinen Herrn sogar. Ich bin überzeugt. Ich bin zwar jetzt sehr gefährlich, was ich sage, sehr gewagt, was ich sage. Ich denke, dass er auch gar nicht so groß Gott mitgenommen hat. Denn er hat gesagt, wenn ich zurückkomme, dann sollst du mein Herr sein. Der hat sogar in dieser Stunde gesagt, ich lasse alles zurück. Die ganzen frommen Sprüche, die ganze religiöse Erziehung, den ganzen Konfirmandenunterricht, den ganzen Klimbim, alles, was ich da mitgemacht habe, ich lasse alles zurück. Ich will nichts mehr. Ich will nichts mehr. Mir reicht's. Vielleicht ist auch so eine Stunde. Du hast gedacht, jetzt wirst du gesegnet. Verstehst du, anstatt dass du gesegnet wirst, da bist du zum Betrüger sogar geworden, zum Gauner, zum Ganoven, zum Verbrecher. Sogar zum Vater, nicht Mörder, aber fast so viel, Betrüger bist geworden. Du hast nur ehrlich gemeint, du hast nur Gott gesucht, du wolltest nur Gott gefallen. Und jetzt, was hast du daraus geworden? Vergiss es. Vergiss es. Du hast so ehrlich gemeint, du hast alles gegeben, alles aufgegeben, auf alles verzichtet. Du hast mitgespielt und mitgemacht, den ganzen Theater. Und er hat den ganzen Theater bei der Mutter zu Hause mitgemacht. Was hat er alles gemacht? Sich alles eingebrockt. Und dann lass alles zurück. Und jetzt gib Gott ab. Los. Gib Gott ab. Abwenden. Er kann nicht mit Gott mitgehen, solange er das Ding nicht abgegeben hat. Solange er nicht alles aufgeräumt hat. Solange er nicht diesen Großputz in seinem Leben gemacht hat. Bis zu dieser Begegnung, bis zu dieser Erfahrung war Jakob einsam und verlassen. Aber als er Gott alles abgegeben hat, hat Gott angefangen, Geschichte zu machen, auf seine Art und Weise. Oh, da kam er in diese harte Schule. Da musste er bei diesem Labern seinem Schwiegervater, da wurde er geschliffen. Bis zu dieser Stunde war er vertrieben, ein Verscheuchter, ein Verfolgter, Gehasster, ein Unglücksrabe war er. Aber von dem Moment hat Gott das Schicksal Jakobs in seine Hand genommen. Von diesem Moment, als es abgegeben hat. Alles Gott abgegeben hat. Vielleicht musst du, wenn du Gott erleben willst, musst du sogar die Religion deiner Väter aufgeben. Katholisch, evangelisch, freikirchlich, charismatisch, pfingstlich oder was sonst auch noch alles ist. Alles über Bord werfen und sagen, Gott, ich möchte dich so kennenlernen, wie du wirklich bist. Eine harte Lektion. Wir sind programmiert, religiös, christlich. Mohammedanisch oder buddhistisch oder was ich sonst was, genau der gleiche Shit. Wir sollten Gott persönlich kennenlernen. Und ab diesem Moment, lernt Jakob Gott persönlich kennen. Anders als bisher. Anders als bisher. So hat er Gott noch nie gesehen, noch nie erkannt. Erst als er sich von seiner Vergangenheit, von seiner Geschichte, von seiner Erziehung, von seiner Tradition sich löste, hat Gott eine neue Linie in seinem Leben gezogen. Sein Leben bekam eine neue Leitkultur. Sein Leben bekam eine neue Struktur. Ein neues Profil. Von dem Moment, als er losließ. So viele Menschen können das noch nicht loslassen. Also ich bin eigentlich erstaunt, wie Gott wirkt. Diese Predigt von Babylon, geh aus Babylon. Einige sind dann gleich zum Standesamt gegangen und die haben gemerkt, wie schwer das ist, aus der Kirche auszutreten. Sie müssen. Uns bleibt dieser Weg nicht erspart. Weißt du, nächstes Mal wird noch schwieriger sein. Da musst du gleich 1.000 Euro bezahlen, damit du austreten kannst. Nein. Jetzt musst du halt zum Gericht gehen, zum Amtsgericht gehen, um da zu erklären, ich trete aus. Und warum ist es so wichtig? Damit wir allein von Gott abhängig werden. Geschwister, es ist so wichtig, dieses allein von Gott abhängig zu werden. Sonst können wir nicht weitermachen. Lust. Ohne Lust können wir nicht weitermachen. Kommen wir auch nicht weiter. Vergiss es. Es ist alles nur sich im Kreis drehen. Du kannst kein Betel, kein Haus Gottes bauen. Du kannst nicht im Reich Gottes mitarbeiten. Du kannst nicht einmal den Zehnten richtig Gott bringen. Solange du nicht deine vergangene, deine alte Religion hinter dir gelassen hast, dann musst du immer noch deine Kirchensteuer bezahlen. Ob sie gut ist oder schlecht ist, ist dahingestellt. Aber Lust, alles hinter sich lassen. Und Jakob nimmt, nachdem er das alles zurückgelassen hat, nimmt er die Zusage Gottes. Und dann sagt er, wenn ich zurückkomme, baue ich dir, Herr, ein Haus. Jetzt ist er von Gott abhängig. Was jetzt passiert von diesem Moment, nachdem er alles zurückgelassen hat, alles vergessen hat, auch Josef, Gott hat mich vergessen lassen beim ersten Sohn und Gott hat mir einen neuen Anfang gegeben beim zweiten Sohn. Also Gott hat Ephraim und Manasse, diese beiden Söhne, Gott hat mich vergessen lassen, mein Vaters Haus, mein ganzes Volk, meine ganze Verheißung, die ganzen frommen Sprüche, Gott hat mich alles vergessen lassen. Jetzt fange ich neu auf dem Thron der Pharaonen als Ägypter. Du kannst nur neu anfangen, wenn alles zurückgelassen wirst. Und jetzt ist er von Gott abhängig. Absolut. Jetzt hat Gott das Sagen in seinem Leben. Jetzt ist Gott sein Versorger. Er geht mit einem Stab und in der anderen Hand das Kopfkissen, sein gesalbten Stein in der Hand. Jetzt geht er weiter. Und in Jesaja 44, 21, Gott vergisst die Seine nicht. Und da heißt es, ich will dich nicht vergessen. Ich will dich nicht vergessen. Das sagt Gott, nicht ich. Gott sagt, ich will dich nicht vergessen. Und Gott erinnert sich an Jakob. Außerhalb des Landes, des gelobten Landes, außerhalb. Du, Gott denkt an dich, wenn du nicht auf seine Wege, angeblich auf seine Wege. Jakob war voll, hundertprozentig auf Gottes Wege. Aber aus menschlicher Sicht, aus religiöser Sicht, aus heimatlicher Sicht, nicht im Land der Verheißung, was Abraham und Isaac bekommen hat. Der war außerhalb. Und gerade außerhalb schreibt Gott Geschichte. Gerade außerhalb. Und dort ist er von Gott abhängig. Dort muss sie sich alles Gott überlassen, muss sie betrügen lassen, muss alles schlucken. Und dort bekennt er sich zu Gott. Dieser Gott, der mir damals in Lust begegnete. Das Kissen, auf dem ich schlafe, jede Nacht. Ich sehe, spüre, merke. Ich weiß immer, Gott ist mit mir. Das Kissen, jede Nacht, wenn er sich schlafen legte, wusste, Gott ist mit mir. Dieser Gott, der mir damals mit der Himmelsleiter begegnete, diese Erscheinung, diese Offenbarung mir gab. Dieser Gott ist immer mit mir, 21 Jahre, immer wenn er sich schlafen legte. Weißt du nicht, dass er sich mit dummen Gedanken quälte? Er wusste, dieser Gott ist mit mir. Und eines Tages werde ich nach Hause gehen und eines Tages werde ich dem Herrn ein Haus bauen und eines Tages werde ich ihm Zehnten geben von dem allem, was Gott mir gegeben hat. Und diesen Glauben hat er mitgenommen. Glaube ist so ein Schöpfgefäß. Weißt du, da kann noch so viel Wasser da sein, wenn du kein Schöpfgefäß hast, kannst du kein Wasser schöpfen. Glaube ist so ein Schöpfgefäß. Dieses Kissen, das er mitgenommen hat, war so ein Schöpfgefäß. Glaube ist ein unsichtbares Schöpfgefäß, wo du das mitnimmst, was Gott dir gegeben hat und sagst, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Bei jedem Angriff, bei jedem Misserfolg, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist nicht nur erst dort in Peniel passiert, als er mit dem Engel gerungen hat. Nein, das war seine ganze Lebensphilosophie. Ich lasse dich nicht. Würde ich am liebsten Gott absagen, aber es geht nicht. Da sitzt zu tief drin. Ich habe schon zu viel mit Gott erlebt, ich kann's nicht. Und deshalb, er schöpft und er redet und er bekennt und er spricht von Gott. Als er mit Laban redet, sagt, ich pfeife auf eure Götter können mir nicht helfen und so weiter. Die können mir nicht dienen. Ich diene diesem alten Gott von Abraham und Isaac. Dem alten Gott diene ich, auch wenn ich ihn nicht verstehe und wenn ich auch Fehler gemacht habe. Er vergibt mir meine Sünden. Obwohl er noch kein Opfer gebracht hat und vom Opfer nicht viel wusste. Und so weiter. Und noch keine Stätte der Gottesoffenbarung hatte und zu realistisch und zu nüchtern war, trotzdem blieb er bei Gott und bekannte Gott. Und Gott schenkte Gnade. Das ist erstaunlich, überall, wo der Jakob hinkam, er hat Gelingen gehabt. Dann sagt der Laban, mach mal jetzt mal so, die gecheckten Schafe, die kriegst du. Und der wusste, es gibt so wenig gescheckte Schafe. Und dann als dann der Sprung war, also die jungen Lämmer kamen, es waren nur noch gecheckte. Und dann sagte Laban, von wegen, weißt du, Bauer und die Kartoffeln von Tolstoi. Und du kriegst einmal, was unten ist und das nächste Mal, was oben ist. Diese Geschichte. So, ihr kennt ja. So. Und so ähnlichen Handel begeht der Laban mit dem Jakob. Und jedes Mal hat der Jakob Recht bekommen. Und ist gesegnet worden, so dass er jetzt eine riesige Herde hatte und der Laban fast verarmte. So ist Gott. Gott gab Gelingen. Der Herr war mit Josef, der Herr war mit Jakob. Der Herr ist auch, wenn wir außerhalb des gelobten Landes sind, ist Gott mit uns. Und ich sage dir eines, auch wenn du außerhalb der Gemeinde bist, draußen irgendwo am Arbeitsplatz, Gott ist mit dir. Das ist verblüffend. Das ist verblüffend. Wenn du am Arbeitsplatz bist und nicht in heiliger Atmosphäre und nicht im Lobgesang der Heiligen und nicht, wo das Wort Gottes gepredigt wird, draußen außerhalb dieser heiligen Gemäuern, Gott ist mit uns. Halleluja. Das war beim Jakob so. Was macht Jakob? Er bekennt den Herrn, preist den Herrn, betet den Herrn an. Es ist so wichtig, dass wir den Herrn anbeten. Dass wir die Worte Gottes einfach proklamieren, ob wir es verstehen oder nicht. Der Herr hat gesagt, du wirst gesegnet werden. Du wirst nach Hause kommen. Du wirst ein großes Volk werden. Aus dir wird der Verheißene kommen. Du wirst. Und jetzt, wo ist das alles? Wo ist die Verheißung? Weißt du, der Teufel kommt. Und wo ist die Verheißung, dass Gott gegeben hat? Jesus wird wiederkommen. Wo ist er denn? Jakobs Geschichte begann in Luz. Als er sich von der alten Geschichte abwandte und er sagte, Gott, ich will dich entdecken. Ich will dich kennenlernen, wie nie zuvor. 21 Jahre schuftet er, arbeitet er und dann kommt er zurück. Dann kommt er zurück. Zwei Herden. Ich bin mit einem Stock und einem Bündel Klamotten da über die Grenze gegangen und jetzt komme ich mit zwei Herden. Mit Israel und Juda. Die Kinder von Rahel und die Kinder von Lea. Ich komme jetzt mit zwei Heerscharen zurück. Zwei Völkern, Israel und Juda. Er hat dort in der Fremde die Stimme Gottes nicht gehört. Wir lesen nirgendwo, dass Gott zum Jakob geredet hätte, aber Gott war mit ihm. Weißt du, Gott muss nicht ständig mit uns reden. Wenn Gott mit uns ist, ist er mit uns. Ob er mit uns spricht oder nicht spricht. Ob wir eine Offenbarung haben oder keine Offenbarung haben, Gott ist mit uns. Wenn ich verheiratet bin, bin ich verheiratet, egal wo ich auf der Welt bin. Wenn Gott mit mir ist, ist Gott mit mir. Halleluja. Wenn ich gesalbt bin, bin ich gesalbt. Egal, wo ich bin und egal, was ich mache. Und wenn ich abfalle als Gesalbter Gottes, dann gibt's den besten Versicherungsvertreter. Nee, die reden dann, die können reden. Nee, ich sag das. Weißt du, die Salbung ist, die geht mit einem mit. Die Berufung geht mit einem mit. Und Gott bringt wieder die Seinen zurück. So viele Versicherungsvertreter sind schon wieder zurückgekommen. Nichts gegen Versicherungsvertreter, Gott segne sie. Gottes Segen ist es, an dem alles gelegen ist. Wenn ich wieder zurückkomme, Jakob wusste, ich komme zurück. Geschwister, und wir müssen mit einer Vision leben, ich komme zurück. Ich muss eine Schau von meinem Leben haben, sonst kann ich alles vergessen. Wenn du keine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes über dein Leben hast, pack ein und geh nach Hause. Wir brauchen das. Wir werden Kämpfe, wir werden Schwierigkeiten haben, wir werden Anfechtungen haben. Aber wenn ich nicht weiß, Gott ist mit mir, ich habe eine Vision, eine Schau, dann wird der Teufel um die nächste Ecke mich erledigen. Ich brauche die Vision. Ich staune immer über Paulus auf dem Schiff, Schiffbruch und alles mögliche. Der Teufel hat so gewütet, weil er auf dem Weg nach Rom war, weil er auf dem Weg der Berufung war, weil er auf dem Weg war, wo Gott ihn haben wollte, zum auserwählten Werkzeug vor Könige und Volk Gottes und so weiter und noch viele Briefe schreiben wird, weil der Teufel genau wusste, der Mann hat eine Berufung, eine Karriere von Gott aus bestimmt. Dieser Schiffbruch, dann alle, eigentlich wollte der Kapitän alle umbringen, war die Situation, das könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 28, die Überfahrt nach Rom. Und dann der Schiffbruch und dann landen sie und dann bringt er Reisig und während das Feuer brennt, kommen die Viper da und krallt sich nicht bei irgendjemand, ausgerechnet an der Hand des Paulus. Und jetzt warten sie, bis der stirbt. Der Teufel wollte den erledigen. Der Teufel will die Auserwählten Gottes erledigen, noch bevor sie das Ziel erreichen. Denn wenn sie das Ziel mal erreicht haben, ist es für ihn zu spät. Deshalb unterwegs und immer auf dem Weg dorthin zu deiner Berufung, zu deiner Auserwählung, zu deiner Festmachung. Die Wipper, was macht Paulus? Halleluja! Und das wieder in Reisig zurück. Da, wo die Wipper herkommt, gehört es auch wieder hin. Nehmen nicht an. Jetzt warten die Bewohner von Malta, oder Malta, warten, bis der stirbt. Oh, aber der freut sich, beste Gesundheit, sagt uns, lass uns jetzt einen Chorus singen. Und er lebt. Und jetzt glauben sie, Jupiter und Zeus sind heruntergekommen. Die Götter haben die Erde betreten. Aber wir sind genauso Menschen. Wir sind nichts außer, nichts was Besonderes. Weißt du, wenn du mit Gott bist, bist du mehr wie Jupiter und Zeus. Halleluja. Bist du mehr als Jupiter und Zeus. Als die Götter sind jetzt heruntergekommen. Und du brauchst nicht die Anbetung der dummen Leute da. Jupiter und Zeus sind bei uns. Nein, du bist Kind Gottes. Und du bist ein Königskind. Du bist mehr als alle diese Geister und Gespenster. Und das sind die Götter. Geister und Gespenster, weiter nichts. Aber das ist, dieser Mann stand, weil er eine Vision hatte. Tod und Teufel konnten ihn nicht unterkriegen, weil er der Plan Gottes verstand. Wenn du weißt, Gott hat einen Plan mit mir, dann wirst du deinen Tod überleben. Kannst du es vorstellen? Stimmt's? Du wirst deine Operation überleben. Du wirst deinen Bankrott, deinen Offenbarungseid, alles Negativ, was nur überhaupt gibt, du wirst es überleben. Wenn du von Gott eine Vision hast. Und deshalb ist es so wichtig, die Schau mit der Himmelsleiter. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Kind Gottes, du brauchst ein Schlüsselerlebnis für dein geistliches Leben. Sonst kannst du einpacken. Du brauchst ein Schlüsselerlebnis für deine Berufung. Du brauchst ein Schlüsselerlebnis für die Zukunft deines Lebens. Wie geht's weiter? Und nicht nur, ich möchte doch Weihnachten erleben. Und so viele dumme Leute, die warten bis Weihnachten oder Geburtstag oder sonst noch was. Oder Neujahr oder Silvester. Nein, ich will nicht Weihnachten und nicht Silvester. Ich will noch viel größere Dinge sehen als dies. Und das ist, was Jesus sagte, Nathanael, du wirst noch größere sehen als dies. Du wirst sehen, wie die Engel Gottes rauf und runter spazieren. Das war in Kana, das war der Anfang erst, Wasser in Wein zu verwandeln. Jakob wusste, ich komme zurück. Wenn Gott uns begegnet, erst dann haben wir Erfolg. Erst dann haben wir den Segen, auch wenn wir nicht gar nicht so fromm sind. Weißt du, wir müssen gar nicht so fromm sein. Und je unfrommer du bist, desto gesegneter bist du. Glaub mir das. Ich sage dir eine Wahrheit. Je frommer du bist, desto weniger Segen Gottes hast du in deinem Leben. Weil der Segen Gottes nicht an Verdienste geknüpft sind, sondern an der Gnade und Erbarmen Gottes. Nicht an irgendwelche fromme Verdienste. Je frommer du bist, desto weniger Herrlichkeit Gottes ist in deinem Leben. Wir können den Himmel nicht verdienen. Wir können Sündenvergebung nicht verdienen. Wir können den Heiligen Geist uns nicht kaufen. Gnade, 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 Gnade und nochmals Gnade. Und das ist, was Jakob erlebt, Gnade. Erst wenn Gott uns beschenkt, begnadigt, Erbarmen zeigt und so weiter, erst dann vermehrt sich alles bei uns. Erst dann gedeiht uns bei uns alles. Erst dann sind wir reich, erst dann sind wir stark, erst dann sind wir fortschrittlich, erst dann wachsen wir und erst dann entwickeln wir uns, erst dann. Erst dann überleben wir alle Krisen. Und erst dann haben wir neuen Namen, wenn Gott uns begegnet ist. Weißt du, es ist interessant. Jakob vor Pniel und nach Pniel. Das ist also, nach 21 Jahren kommt der gute Mann wieder zurück. So lang ist man manchmal unterwegs für den lieben Gott oder mit dem lieben Gott. 21 Jahre kommt er zurück und da steht er wieder vor der Grenze des gelobten Landes. Interessant ist auch eine kleine Geschichte. Da heißt es, und dass er wegzog und an die Fremde ging und die Sonne ging unter. Lies die Geschichte von Jakob. Und die Sonne ging unter. Eigentlich eine kleine Fostel. Gar nicht so was Gewaltiges. Aber dann heißt es, als er die ganze Nacht mit Gott gekämpft hat, wieder als er zurückkam nach 21 Jahren, und die Sonne ging auf. Gottes Sonne, Gottes Segen, Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit. Ging die Sonne wieder auf. Also der Kreis schließt sich, wenn wir wieder zurückgehen. Und von dem Moment, wo er mit Gott gerungen hat, Gott sagt, hör mal, der hat Angst gehabt um Esau. Mit Esau begann die Geschichte, mit Esau hört die Geschichte auch auf. Dieser Kreis schließt sich. Vor Esau ist er weggelaufen, jetzt muss er sich dem Esau stellen. Und was für ein Bammel der da hatte, dem Esau zu begegnen, ich möchte nicht in seine Haut gesteckt haben. 400 Speere sind gegen diesen guten Mann gerichtet. Das wusste er ganz genau. Mein Bruder Esau ist ein harter Mann, kennt keine Gnade und keine Barmherzigkeit. Und in dem Moment begegnet ihm Gott. Er ist allein mit Gott. Und Geschwister, es gibt Dinge, die du nur allein mit Gott ausmachen kannst, sonst niemand. Kannst deinen Vater nicht, deine Mutter nicht, Bruder, Schwester, deine Frau, deine Kinder, deine Geschwister. Niemand kannst du mitnehmen. Auch kein Schwiegervater. Es gibt Dinge, wo du nur allein mit Gott ausmachen kannst. Und hier auch nicht den Pastor. Und auch nicht die Schwester aus der Gemeinde. Auch nicht die Adoptiveltern. Das musst du ganz allein ausmachen. Ganz allein mit Gott. Und er rang, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann kriegt er so ein Tätschele. So ein Klaps. Und von dem Moment hinkte er. Und dann sagte, du bist jetzt nicht mehr Jakob, der Betrüger, der Gauner, der Schlitzohr. Jetzt bist du Israel. Gotteskämpfer. Oder Gott kämpft für dich. Jetzt bist du Gotteskämpfer, Israel. Und jetzt kann er Esau begegnen. Und in dem Augenblick, wo er jetzt Esau gegenübertritt, dann, wer bist du? Ich bin nicht Jakob, ich bin Israel. Jetzt kämpft Gott. Jetzt hat Esau nicht mehr mit Jakob zu tun, sondern mit Gott höchstpersönlich. Wenn Gott dir begegnet ist, wenn Gott mit dir ist, dann haben die Menschen, die mit dir zu tun haben, mit Gott höchstpersönlich zu tun. Mit Israel. Gott kämpft. Gott streitet. Und wenn Menschen Gott angreifen, verbrennen sie sich die Finger. Und wenn Menschen gegen Gott angehen, bezahlen sie mit ihrem Leben. Also wer euch antastet, tastet mich an, heißt es dann im Wort Gottes. Und jetzt beginnt der geistliche Kampf. Jetzt kann er kämpfen, jetzt kommt der Esau entgegen. Und was passiert? Esau ist so freundlich wie nie zuvor. Fällt um den Hals, Brüder weinen, küssen sich und sagen, Bruder, wie konnte ich so lange dich nicht sehen? Jetzt sehen wir, nicht mehr den Menschen Jakob, sondern jetzt plötzlich sehen wir Israel, weil er Gott begegnet ist. Herr, wenn du mich zurückbringst. Und jetzt kommt er tatsächlich zurück und jetzt bezahl dem Herrn dein Gelübde. Ich kenne so viele Leute, vor allem nach dem Krieg, als ich anfing zu predigen, habe ich noch viel mehr Leute gehabt. Da waren Leute in Stalingrad und waren Leute da irgendwo im Zweiten Weltkrieg, wenn die Bomben fielen. Wenn Gott mich heimholt, ich werde Gott dienen. Und dann waren sie zu Hause und haben sie Gott vergessen. Herr, wenn du mir hilfst, ich werde dir dienen. Und die Menschen haben Gott vergessen. Geschwister, es ist so wichtig, wenn Gott uns all die Jahre durchgetragen, durchgeführt hat und zu dem Punkt, wo du Gott gelobt hast, wenn Gott mich zurückbringt, dann tu das wenigstens, was du versprochen hast. Bezahl dem Herrn dein Gelübde. Wenn du dem Herrn dein Gelübde nicht bezahlst, hol es der Teufel. Ich habe also angefangen, Zehnten zu zahlen, als junger Bursche und so weiter. Das ging vielleicht ein paar Mal gut und ein paar Mal wunderbar geklappt, konnte ich meinen Zehnten bezahlen. Und dann habe ich einen Motorradunfall gehabt, Hosen zerrissen, musste ich da neue irgendwie Zierleisten kaufen und sonst was. Und habe gedacht, ja Herr, ich bezahle. Aber jetzt weiß ich, ich muss zuerst mal mein Motorrad reparieren, damit ich vorwärts komme. Und der Zehnte war weg. Ich zahle nächsten Monat zahle ich das Doppelte zurück. Ich sage euch eines, das ging ein Monat oder zwei Monate. Der Teufel hat mir das Zehnfache wiedergeholt. Das Zehnfache, nicht den Zehnten, das Zehnfache habe ich dann investiert und so weiter. Bis ich gesagt habe, Herr, ich bezahle mein Gelübde. Lieber mache ich kein Gelübde, als ein Gelübde, was ich nicht einhalten will und kann. Deshalb lieber gar kein Gelübde. Deshalb, wir sollten auch nicht schwören. Geschwister, die Bibel sagt, schwöre nicht. Wir sind da so schnell fertig. Oh Gott, wenn du das machst. Bezahl dem Herrn dein Gelübde, bau mir ein Haus, bring mir den Zehnten. Wir sollten uns aufhören, Versprechungen, Festlegungen zu machen. Der Geist der Festlegung ist auch beim religiösen Menschen ganz stark. Herr, wenn, dann. Und dann kommt der Herr. Und wenn du dem Herrn nicht gibst, hol das der Teufel. Und zwar ganz massiv. Herr, wenn du mich heilst, dann werde ich aufs Missionsfeld gehen. Jetzt bist du kerngesund und bist immer noch nicht auf dem Missionsfeld. Weißt du, Gott heilt uns für einen bestimmten Zweck, Gott segnet uns für einen bestimmten Zweck. All das, Psalm 50, 14 und 15. Opfere dem Herrn Dank, bezahl ihm dein Gelübde, ruf ihn an und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Ist Gott mit mir. Wie schnell vergessen wir Danke zu sagen. Für die Führung, Versorgung, Segnung, Erfolg und so weiter. Wie schnell vergessen wir Gott zu danken. Wo sind die Neuen, fragt der Herr Jesus. Im Danken liegt eine ganz große Kraft. Im Bezahlen von Gelübde liegt ein großer Segen. Und dann ruf mich an. Ich werde dir weiter segnen, aber bezahl mir dein Gelübde. Oh Herr, ich werde dich bekennen. Wo ist das dein Bekenntnis? Wo redest du vom Herrn Jesus? Gott ist da. Geschwister, und ich sage euch jetzt ein großes Geheimnis. Gott ist da, wo wir von ihm reden. Wo wir ihn proklamieren, wo wir seinen Namen erwähnen, da ist Gott da. Rede von Gott und er ist da. Wo ist das Gelübde jetzt? Herr, ich will dich preisen. Ich will dir danken. So schön, dass du für diese Eins gedankt hast. Schön. Und du kriegst noch mehr Einser. Nee, tatsächlich, ich übertreib's nicht. Du kriegst noch mehr Einser. Das ist der Anfang. Dein Leben soll nur noch eine Eins sein. Eins. Spitze. Ich denke, das ist wichtig. Rede von der Größe Gottes. Fang an, von Gott zu reden, was der Herr getan hat. Auch wenn es nur so kickeles klein ist. Fang an, von der Größe Gottes. Wie groß ist mein Gott? Preise Gott. Rede von der Liebe Gottes, von seinem Erbarmen, von seiner Kraft, von seinen Wundern. Preise ihn. Und du wirst sehen, was da alles passiert. Gib Gott die Ehre. Jakob sagt, wenn ich zurückkomme. Herr, du gehst mit mir. Du bist bei mir. Aber jetzt kommt er zurück und hätte alles vergessen können. Aber nein, Er macht wie sein Vater. Wo er hinging, hat er dann vom Herrn geredet, von Gott erzählt. Und es ist interessant, als er dann zu dem Pharao hinkommt. Muss vorstellen, so eine hochgestellte Persönlichkeit, der Herr des Universums eigentlich, eigentlich sogar Göttersohn hat er sich genannt, dieser Ramses. Und zu dem geht er hin und dieser Jakob, wie er war, so schwach, wie alt wie er war, geht hin und legt dem alten König die Hände auf. Eigentlich soll er tot zu Boden fallen, legt ihm die Hände auf und segnet. Der Herr segne dich, Herr Pharao. Muss vorstellen, der hat sogar vor Pharao keinen Respekt, weil er Respekt Gottes hat in seinem Leben. Und segne den Pharao und er sagt, gesegnet seist du, Pharao. Gesegnet seist du. Du siehst also, der hat sich nicht geschämt, so eine hochgestellte Persönlichkeit zu segnen. Der Schafshirte, eigentlich den Ägyptern sind die Hebräer stinkend gewesen. Mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Die rochen nach Schafstall und nach Beduinenzelt. Und mit denen wollten sie nichts zu tun. Aber gerade der Jakob geht hin und segnet den Pharao. Das ist, nur der Gesegnete kann andere segnen. Sogar einen Pharao kann er segnen. Der Gesegnete. Wenn du gesegnet bist, kannst du Frau Merkel segnen. Ja, kannst Herrn Köhler segnen. Nur wenn du gesegnet bist, wenn der Segen Gottes auf deinem Leben ist und du, dann wird er schön seinen Kopf neigen. Oder sie. Wenn du Gott lobst und preist, weißt du, da sprudelt was. Dann kommt was raus. Preise Gott. Eigentlich möchte ich noch ein paar Gedanken ganz schnell weitergeben, bevor ich bete. Aber ich möchte noch über den Lobpreis noch ein paar sagen. Weißt du, so viele Kinder Gottes loben Gott nicht. Danken Gott nicht für die vergangene 21 Jahre. Geh mal deine 21 Jahre durch mal in deinem Leben. Du musst nicht die nächsten 40 Jahre, die letzten vergangenen 40 Jahre, nur die 21 Jahre, geh mal Jahr für Jahr durch. Nimm deinen Kalender, nimm dein Fotoalbum und geh mal durch und sagst, hier hat Gott mich durchgetragen, hier hat er mir geholfen, da bin ich durch eine Krise gegangen, da habe ich ein Tief gehabt und dort stand mir das Wasser bis hier und da habe ich keinen Überblick mehr gehabt und da hat der Herr, und ich lebe immer noch, eigentlich soll ich schon längst tot sein, die haben schon meinen Sarg bestellt, die haben schon, ja, was die schon alles gemacht haben für mich und ich lebe immer noch, Halleluja, 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 praise Gott. Und wir haben Grund zum Danken. Und weißt du, wenn wir preisen, ich sage euch ein Geheimnis, eigentlich ist das für nächste Woche schon, aber ich sage euch ein Geheimnis, dann nehmen die Engel diesen Lobpreis und tragen sie zum Thron Gottes. Guck mal, der preist dich. Der lobt dich, Herr. Der dankt dir. Und die Engel sind Überbringer, sind Botschafter, sowohl von Gott so rüber. Jakob sieht die Himmelsleiter, da geht's nicht nur rauf und rauf und rauf und rauf, sondern da kommt auch was runter. Der Segen Gottes. Und da kommt die Herrlichkeit Gottes rauf. Unsere Probleme kommen rauf und Gottes Antwort kommt runter. Engel sind Botschafter, Berichterstatter Gottes. Sie berichten über unser Verhalten, unsere Einstellung, unsere Verfassung. Die sagen, guck mal, der lobt dich, der preist dich, der redet von dir, der gibt dich nicht auf, der bekennt dich vor Menschen. Und wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Der kann die Klappe nicht halten, der ist so voll, der jubelt und jaucht und geht. Und die Engel schubsen dich sogar, dass es mit dir vorwärts geht. Die Engel schubsen, die werden sorgen für deinen Fortschritt. Wenn du Gott lobst und preist, damit du noch mehr zum Loben und noch mehr zum Danken hast. Zuerst ist der Engel da, an Weihnachten, euch ist Heiland, der Heiland geboren, oder Ehre sei Gott in der Höhe. Gott geht's um die Ehre. Und kaum ist der weg, sind gleich die himmlischen Heerscharen da. Du siehst also, wenn der Engel seine Arbeit getan hat, wenn du deine Arbeit getan hast, sind die himmlischen Heerscharen da. Im Buch von Henoch, gibt's nicht bei euch in der Bibel, ist ein apokryphisches Buch. Das Buch Henoch ist ein apokryphisches Buch. Man kann sich fragen, wo das hingehört oder so. Aber da ist eine interessante Passage drin. Da ist ein Aufstand im Himmel. Wir kennen diesen Aufstand Luzifer und wie der gegen Gott rebelliert und dergleichen. Und da ist ein ganz gewöhnlicher Engel. Also ist es interessant. Also der Luzifer, dieser hohe Engel, der will alle Engel umstimmen, die sollen gegen Gott kämpfen, von wegen soll man Gott die Ehre geben, das nehmen wir selber, das braucht er nicht da oben, er hat genug Ehre und so weiter, will die Ehre kassieren. Und dann steht ein ganz gewöhnlicher Engel, steht auf und sagt, nein, wer ist wie Gott? Das war der Michael. Michael heißt, wer ist wie Gott? Weil dieser kleine Engel aufgestanden ist und für Gott Partei ergriffen hat. Wer ist wie Gott? Wer will sich mit Gott messen? Wer will sich mit Gott vergleichen? Dieser Engel dieser kleine Engel, dieser unscheinbare Engel, dieser unbedeutende Engel, ist zum Michael, Erzengel geworden, der für Gott eintritt. Nur eine kleine Passage, aber gefällt mir. Wer ist wie Gott, wenn du für Gott eintrittst und sagst, wer ist wie Gott? Wirst du Erzengel. Halleluja. So wird man Engel. Du sagst, König, weißt du, wenn jemand sich mit Bienen auskennt, wie züchtet man eine Königin? Wie züchtet man eine Bienenkönigin? Die muss man nur fest mit Honig füttern und so weiter und das beste Honig und die beste Speise was und so weiter, was die Bienen kriegen. Und die wird, eine ganz normale Königin wird, eine ganz normale Arbeitsbiene wird eine Königin. Und wenn wir Gott loben und preisen, ganz normale Sterbliche, dann werden wir und sagen, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Dann werden wir Erzengel. So einfach geht das. Gib Gott die Ehre und das hebt dich gleich. Kommst auf neuen Level, neue Ebene. Und wer ist wie Gott? Der einen lästern Gott und der anderen loben Gott. Und ich sag dir eines, wenn Gott mit dir ist und du Gott lobst, dann schüchternst du den Teufel ein, jagst du dem Teufel Angst. Satan wird fliehen, wenn Gottes Kinder Gott loben und preisen und sagen, wer ist wie Gott? Du verstehst vieles nicht von Gott, aber es ist egal. Wer ist wie Gott? Was erlaubt ihr euch? Was denkt ihr nur? Wer ist wie Gott? Der Lob Gottes bringt dir geistige Festigkeit, nimmt dir die ganzen Minderwertigkeitskomplexe. Der Lob Gottes vertreibt, das ist Lust für dich, verjagt alle Schuldkomplexe in deinem Leben, befreit dich von jedem Frust. Wer ist wie Gott? Wenn Gott mit dir mitgeht, wenn dieser Gott, und du diesen Gott preist, der ist wie Gott. Gott drückt dir seinen Stempel auf dein Leben, seine Herrlichkeit, seine Güte. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, steht in der Bibel. Wenn wir Gott auf unserer Seite haben wollen, müssen wir Mund aufmachen, müssen wir in die Hände klatschen, die Bäume klatschen in die Hände, die Völker klatschen in die Hände, jubelt und jaucht. Also wir tun viel zu wenig das Geschäft der Freude. Gott wohnt in den Lobgesängen seines Volkes. Gott ist mit mir, ja, danke. Oh, lieber Heiland, du weißt, was ich alles tragen muss. Du weißt, durch was ich alles hindurch muss. Oh, du weißt. Oh, Herr. Oh, wir haben die Heiligen abgenommen. Oh, was für Anfechtung haben wir. Durch viel Trübsal muss man ins Reich Gottes gehen. Es gibt alles, das stimmt alles. Ist alles wahr, hundertprozentig. Wenn ich dich angucke, oder wenn wir unsere Nöte angucken, wir haben alle Probleme. Wir haben Anfechtungen. Oh, wenn das alles schon vorbei wäre. Oh Herr, wenn ich nur dich hätte, nur sehen würde. Oh, wenn nur ein U-Boot käme und mich mitnehmen würde. Oder Herr, beim Jonah konntest du so einen Fisch verschaffen und mich da und den da übers woanders hingebracht. Oh Herr, entrücke mich. Wann kommt die Entrückung? Wann kommt Jesus wieder? Und die meisten Leute, die nicht richtig stehen, die warten auf die Wiederkunft Jesu, die denken, Entrückung findet statt. Die bleiben alle da. Und die müssen erst recht den Antichristen, den Teufeln, den falschen Propheten und den ganzen Zirkus mitmachen. Die müssen 7 Jahre in den Brackofen. Die machen durch. Verstehst du? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Halleluja. Amen. Psalm 22, Vers 4. Du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Es war, Gott vergebe mir. Als ich in Pakistan war, da war gerade so Feiertag, muslimischer Feiertag. Die haben sich da gegeißelt und gestöhnt, dass sie nicht aufgepasst haben, als der Nachfolger Mohammeds ermordet wurde und so weiter. Und sie haben mich gegeißelt und dann musste, das war, und so ging es die ganze Zeit. Die ganze Stadt war voll mit lauter und daneben die Christen mit Pauken. Halleluja, Glory, Glory, Halleluja. Das war so ein Widerspruch, so was Verrücktes. Die einen jammern und klagen, weil sie auf ihren Propheten nicht aufgepasst haben. Und die Christen singen Glory, Glory, Halleluja. Da die Moschee und da die Gemeinde Jesu. Mitten in einem muslimischen Land. Glory, Glory, Halleluja. Wir sollten viel mehr Glory, Glory, Halleluja singen. Und wir werden mehr Sieg haben. Unser Lobgesang ist die Erwiderung auf die Gegenwart Gottes. Unser Lobgesang. Sobald wir ihn loben, ihn anbeten, ihn preisen und so weiter. Sobald wir ihm Ehre geben, ist seine Gegenwart noch größer. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und alle Lande seine Ehre voll. Wir können nur überleben, wenn wir die Gegenwart Gottes haben. Wenn du mit uns gehst, ohne die Gegenwart Gottes kannst du nicht gesund werden. Kannst du keinen Erfolg haben, kannst keinen Sieg haben. Ohne der Gegenwart Gottes kann ich ihn nicht einmal lieben. Ich brauche die Gegenwart Gottes für alles, sogar zum Atmen brauche ich die Gegenwart Gottes. Herr, wenn du nicht da bist, ersticke ich. Ohne der Gegenwart Gottes kann ich nicht beten, nicht glauben, nicht singen. Gar nichts. Ohne der Gegenwart Gottes weiß ich nicht, wer ich bin, weiß nicht, wohin ich gehe, weiß nicht einmal, was ich will. Und Gott ist da, wo er gelobt wird. Geschwister, lasst uns anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Und wir werden sehen, es kommt immer mehr und noch mehr dazu. Gottes Gegenwart ist, dass wir noch mehr von Gott bekommen. Da heißt es im Psalm einmal, geht ein zu seinen Toren, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wisst ihr, was ist Frohlocken? Könnt ihr mir helfen, was Frohlocken ist? Nicht. Was ist das? Wow! Hey! Frohlocken. Fang an zu frohlocken. Gott wünscht sich seine Gegenwart, dass wir in seiner Gegenwart preisen. Gott wünscht sich, dass wir ihn preisen. Benutze deinen Körper zum Lob Gottes. Du kannst deinen Körper zum Jammern benutzen, du kannst auch zum Lob Gottes benutzen. Und du wirst sehen, wie schnell die 7 Jahre vorbeigehen. Preise Gott. Und wie schnell geht das alles vorbei. Dann hältst du den Druck ganz anders aus, wenn du Gott lobst und preist. Die Sorge verfliegt, löst sich auf, wenn du Gott lobst und preist. Die Verklemmung, die Enge hört auf, wenn du Gott lobst und preist. In 2. Mose 20, 24, an jedem Ort, an dem ich meinen Namen in Erinnerung bringe, oder ich könnte jetzt auch sagen, in Erinnerung gebracht wird, an jedem Ort, wo mein Name in Erinnerung gebracht wird oder ich zur Erinnerung bringe, ob jetzt Schulstraße 119 ist oder Nazareth-Kirchstraße 51 ist oder was ich sonst noch was mal ist, spielt jetzt keine Rolle. Da, wo der Name Gottes in Erinnerung gebracht wird, da heißt es hier, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Werde ich zu dir kommen und segnen. An jedem Ort, an dem ich meinen Namen in Erinnerung bringe oder gebracht wird. Gott wünscht sich, dass wir an ihn denken. Wenn Gott mit mir ist, das hat Jakob sich erbeten, Gott, wenn du mit mir bist, dann wird mir alles gelingen. Wenn Gott mit mir ist, vermag ich alles, kann ich alles. Wenn Gott mit mir ist, bin ich zu allem befähigt. Lass uns das zusammen sagen, das, was der Jakob sich wahrscheinlich gedacht hat. Lass uns versuchen, uns in die Lage von Jakob hineinzuversetzen. Herr, wenn du mit mir bist, lass uns sagen, dann wird mir alles gelingen. Dann kann ich alles. Herr, wenn du mit mir bist, dann bin ich zu allem fähig. Dann bin ich von dir bestätigt. Dann bin ich nicht mehr allein. Dann brauche ich keine fremde Hilfe. Mit dir kann ich alles. Wenn du mit mir bist, bin ich ein Alleskönner. Denk lieber nach. Wenn Gott mit dir ist, bist du ein Alleskönner. Ich kann alles, ich kann beides. Haben, nicht haben, sein, nicht sein, spielt keine Rolle. Wenn Gott mit mir ist und mich auf dem Weg hält, dann benutze ich diesen Kissen, diesen Stein als Grundlage für das Haus Gottes, als Fundament für das Haus Gottes. Ich bleibe dabei, Gott ist mit mir. Ich lasse Gott nicht, gebe Gott nicht auf. Ich gehe mit Gott. Egal, was jetzt passiert. 7 Jahre für die Lea, 7 Jahre für die Rahel, 7 Jahre für die Schafe. So diese Schattierung und dann die andere Schattierung. Ich bin in der Fremde, wo ich auch immer bin, bin ich ein Gesegneter Gottes, weil Gott mit mir geht. Du gehst nicht mit Gott, er geht mit dir. Gott hat nicht gesagt, geh mit mir. Gott sagt nur, nimm mich mit. Das ist, was er sagt. Ich bin bei dir. Und hör mal, im Neuen Testament, ich rätsle nicht mehr, ich frage nicht mehr, ich bete nicht mehr. Ich meditiere nicht mehr, ob Gott mit mir ist oder nicht mit mir ist. Weißt du, was ich im Neuen Testament weiß? Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Und wenn ich in Zungen bete und Gott preise in neuen Sprachen, habe ich noch eine andere hundertprozentige Gewissheit. Und weißt du, was die hundertprozentige Gewissheit ist? Der Heilige Geist, der Tröster, der nicht den Vater bitten werde, dass er euch sende, der wird bei euch bleiben. Am Sonntag bis 2010 oder 2050 oder wann. Der wird bei euch bleiben ewiglich. Halleluja, ich bin begeistert. Jesus ist alle Tage bei mir. Am Sonntag, naja, ich brauche nicht unbedingt am Sonntag ihn, aber am Montag brauche ich Jesus dringend. Am Dienstag, oh, er hat ihn so nötig. Am Mittwoch und dann ganz schlimm am Freitag. Ich brauche Jesus. Und er sagt, ich bin alle Tage am Hochzeitstag, am Namenstag, am Geburtstag, am welcher Tag auch immer sein mag, welcher Heilige auch dran ist, an jedem Tag. Alle Tage bin ich bei euch. Ob Sorge da ist, Krankheitstage oder Unglückstage ist, der Herr ist auch in den Unglückstagen bei uns. In den schwierigen Tagen, er ist bei uns. Halleluja. Wenn Gott mit uns geht. Er wird mich, Jakob hat gewusst, in der Fremde, ich werde 21 Jahre durchhalten. Ich stehe das durch und Gott bringt mich ans Ziel. Hier in Luz, ich wende mich erneut ihm zu. Und das, als er zurückkam, Bethel, jetzt Herr, ich löse mein Gelübde ein. 21 Jahre hast du mich bewahrt. 21 Jahre hast du mich getragen. 21 Jahre hast du mich versorgt. 21 Jahre, guck mal, diese schönen Kinder, die Frauen, die Schafe und alles und den ganzen Besitz, alles, was du mir gegeben hast. Guck mal, wie reich ich doch eigentlich geworden bin durch dich, oh Gott. Das hätte ich gar nicht geglaubt. Und hier soll dein Haus sein. Und weißt du, wozu wir, was die Bestimmung unseres Lebens ist? Und ich werde ihm sein Haus bauen. Und ich werde ein Bethel machen, eine Gebetsstätte. Und dazu bist du. Wenn Gott dich durchgebracht hat, und Gott hat dich nur für einen einzigen Zweck, 21 Jahre oder wie viele Jahre auch immer noch, durchgebracht und durchgetragen und geführt und geleitet und versorgt, damit du sein Haus baust, ein Bethel baust. Ich meine jetzt nicht hier Gebäude irgendwie was rummachst, nein, geistlich das Haus Gottes. Eine Gebetsstätte entwickelst, aus Lust eine Gebetsstätte machst und die Dinge nach oben transportierst und sagst, Gott, dir gebührt alle Ehre, alle Macht und alle Herrlichkeit. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Halleluja, alle Ehre gehört Gott. Gott hat dich durchgetragen durch so viel Not, durch so viel Elend, durch so viel Traurigkeit, durch so viel Tiefen. Gott hat dich geführt. Auf Adlersflügel habe ich dich getragen, sagt der Herr. Bruder, Schwester, denk drüber nach. Auf Adlersflügel hat Gott dich getragen. Du wirst ein getragener Gott sein. Du kannst über die Meerenge, du kannst über die Situation nicht hindurchkommen, durch die du hindurch musst. Du musst getragen werden. Gott sagt, ich trage dich, ich trage dich. Lass uns den Vater im Himmel anbeten und lass uns zusammen sagen, Vater im Himmel. Ich bin so begeistert von dir. Du trägst mich auf Adlersflügel durch das tosende Meer. Ich werde getragen von Gott. Halleluja. Preise Gott. Du wirst getragen. Gott trägt dich. Halleluja, Schwester, Gott trägt dich. Gott trägt dich, Halleluja. Gott trägt, du wirst getragen. Du musst nicht laufen, du musst nicht fahren, du musst nicht kriechen. Gott trägt dich. Gott trägt uns, Halleluja. Ist das nicht großartig? Gott trägt dich. Du musst nicht rollen. Gott trägt dich. Halleluja. Fasse es. Gott trägt dich. Gott hat Jakob getragen. Das nicht verdient der Lümmel. Aber Gott hat ihn hindurchgetragen. Oh, wir sind auch nicht wert. Und auch nicht besser und schlechter als Jakob. Aber er trägt uns. Und was Gott an Jakob tun konnte, an diesen Schlitzohr, an diesen Betrüger, und was er aus ihm machen konnte, Israel, das kann Gott auch aus dir machen. Israel, Gott kämpft für dich. Der Herr ist, der mein Haupt erhebt. Bruder und Schwester, Gott sagt, schau nicht nach unten. Vergiss ständig. Und sag wie dieser kleine Engel aus dem Buch Henoch. Sag wie dieser kleine Engel, wie dieser, und sag, wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Wer kann das tun wie Gott? Wer kann so heilen wie Gott? Wer ist so treu, so barmherzig, so gnädig, so langmütig und so von ewiger Güte wie unser Gott im Himmel? Wer ist wie Gott? Und ich sag dir, aus diesem kleinen Engel, und mir gefällt diese Geschichte, wird Erzengel Michael, der für die Ehre Gottes eintritt. Und der Erzengel Michael kam, und das kommt nächste Woche, und der Erzengel Michael kam und hat den Engel, der die Gebete verhindern wollte, der hat den auf die Seite geschoben. Komm, mach mal Platz. Der Daniel braucht Antwort. Daniel braucht Hilfe. Daniel braucht Kraft. Daniel braucht eine Offenbarung Gottes. Auf Seite mal. Und der Fürst von Medien und Persen musste weichen, weil einer kam, der sagte, wer ist wie Gott? Wenn du Gott die Ehre gibst, dann müssen die Fürsten und Gewalten weichen. Halleluja. Preis Gott, du bist die Stimme, die mich ruft, die mir Rückenwind gibt. Du bist es. Preise Gott. Habt die Stadt, den Ort, wo du das alles zurücklässt. Oh Gott, sag mir, lass zurück. Lass zurück deine Krankheit. Lass zurück deinen Kummer. Lass zurück deine Bedrückung. Lass zurück. Ist jemand da, der was zurücklassen möchte? Oh, Halleluja. Und Gott sagt, ich will dir heute einen Neuanfang schenken. Ohne, dass du es zurücklässt, kann kein Neuanfang in deinem Leben geben. Du musst es zurücklassen. Du musst die Stunde erleben, wo du mich siehst, wo du mich erfährst, wo du mir begegnest und sagst, nimm Gott alles ab. Nimm das. Ich habe so viel Fehler gemacht. Und dann kann ich dich wieder segnen. Dann kann ich wieder in Stille, dann kann ich wieder mit meiner Gegenwart dir dienen. Dann kann ich dich begleiten. Dann kann ich dir aus dir wieder machen, etwas machen. Mein Kind, aber zurücklassen. Lass zurück deine Verletzungen. Da sind Menschen da, die sind verletzt. Verletzt an Seele, verletzt am Geist, verletzt am Körper. Verletzt, du lebst nur mit diesen Verletzungen und kommst nicht drüber hinweg. Der Herr sagt, lass sie fahren. Ist jemand da? Komm nach vorne, ich will für dich beten. Deine Verletzungen zurücklassen. Deine Fehler zurücklassen. Deine negativen Dinge zurücklassen in der Gegenwart Gottes. Wer ist es? Du willst es zurücklassen. Hast lang genug geschleppt. Hast lang genug bis an die Grenze gebracht. Es ist weit genug gebracht. Aber Gott sagt, lass zurück. Halleluja. Meine Kinder, sagt der Herr, lasst eure Sorgen, lasst euren Kummer, lasst euer Bedrängnis, lasst alles negativ, was ihr erlebt habt, was euch Menschen, was euch ganz besonders, was euch Brüder und Schwestern angetan haben. Lasst es zurück. Lasst es zurück, was euch Brüder und Schwestern angetan haben. Halleluja. Vergebt ihnen, so wird Gott euch vergeben. Messt, wie ihr messt, so wird euch gemessen werden. Abgeben. Lasst es zurück. Lasst es zurück, was passiert ist. Lass es zurück, jemand, der abgetrieben hat. Lass es zurück. Du kommst über diese Sache nicht zurück, eine Schwester. Du kommst über diese Sache nicht zurück. Aber der Herr sagt, lass zurück. Lass zurück. Lass es zurück. Du hast eine Sünde begangen. Du sagst, das kann ich nicht mehr wieder gut machen. Es ist so viel. Du hast Geld sogar dabei verloren an einer Geschichte. Und das grämt dich. Und das macht dir zu schaffen. Da zerbrichst du dabei. Gott sagt, lass es zurück. Gib's ab. Und ich werde dir sorgen, dass du auf eine andere Art und Weise entschädigt wirst. Lass es zurück. Vater, du siehst hier, die Menschen möchten etwas zurücklassen. Sie möchten ihre Lust erfahren. Herr, sie möchten es loslassen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie möchten befreit werden. Sie möchten in die Zukunft hineingehen, ohne Belastung. Betet. Ihr müsst selber beten. Ihr müsst selber sagen, Gott, ich gebe es auf. Lasst uns zusammen sprechen und wir beten mit ihnen zusammen. Ich bete vor, damit wir da durchkommen, leichter und schneller. Lasst uns sagen, lieber Heiland, ich lasse alles zurück. Oh, ich lasse die Welt zurück. Ich lasse meine Fehler zurück. Ich lasse meine Sünden zurück. Und ich lasse auch die Sünden anderer zurück. Vergib mir und vergib den anderen. Und behalte ihnen ihre Sünden nicht. Und ich möchte mit dir, Heiland, nach vorne gehen. Vorwärts, bis ich das Ziel erreiche. Oh, wenn du mit mir bist, wer und was kann gegen mich sein? Bind mich mit anderen Menschen zusammen. Und Gott zeigt mir, du sollst heute Abend noch beten, Herr, bind mich mit anderen Gläubigen zusammen. Und du sollst Gott bitten, Herr, schließ mich mit Geschwistern zusammen, dass ich nicht so allein bin. Du bist so allein. Du brauchst Bruder und Schwester die dir zur Seite stehen. Und such dir die Menschen aus, die Gott dir an deine Seite stellt. Nicht, dass du irgendjemand sagst, sondern Gott muss dir zeigen. Weißt du, im Rücken hast du keine Rückendeckung. Du hast keinen Schutz. Da im Rücken, die alte Ritterrüstung, die hat hinten keinen Schutz. Nur von vorne. Und es ist gefährlich, wenn du jemand hinter dir hast, der dich verletzt, nachher so ein Dolch von hinten reinjagt und so weiter. Es ist ganz arg wichtig, wer neben dir steht. So wichtig, wer neben dir steht und wer hinter dir steht. Wer hinter dir sitzt, wer hinter dir geht, wer dir nachfolgt und so weiter. Ob er ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch ist. Gott sagt, bete um gute Menschen, die Gott dir an deine Seite stellt.